Liebe Gemeinde, man lernt ja nie aus und man gewinnt immer wieder Neues. Auf diese Weise, wie Sie in diesem Gottesdienst heute gemeinsam Tochter Zion gesungen haben, habe ich es noch nie gesungen. Aber man lernt Neues und ich bin sehr froh darüber. Im Advent hier in Ihrer Kirche einen Gottesdienst mitgestalten zu dürfen, ist ein Geschenk. Natürlich für mich auch eine besondere Herausforderung. Schön, dass Sie in so großer Zahl sich hier im Gotteshaus am Sonntag, am zweiten Advent versammeln, um sich einem, so meine ich, besonders delikaten Thema zu stellen. Stimmt's mit dem Glauben rechnen? Natürlich möchten wir, wenn möglich, immer mehr mit dem Glauben rechnen, viel von dem lebendigen Gott erwarten und uns von ihm beschenken lassen. Aber keiner von uns kann letztlich die Frage ausklammern, stimmt das denn überhaupt? Ist es wahr, was wir hören, sagen und behaupten? Hält es auch kritischen Gegenfragen stand? Oder sind solche Fragen lieber nicht erlaubt? Kritik nicht erwünscht? Darf eine wie auch immer geartete Angst unser Reden von Gott bestimmen, in Frage stellen und beeinträchtigen? Dabei machen wir uns doch nichts vor, liebe Gemeinde. Wir wissen es aus Erfahrung doch nur zu gut. Gerade wie gerne wird einem die Frage gestellt, gerade als Pastor, aber auch als Naturwissenschaftler, wie man denn angesichts der weitreichenden Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften heute noch an Gott glauben kann. Im Hintergrund der Gedanke, haben wir nicht mittlerweile so viel von der Natur und ihren Zusammenhängen, ihren Gesetzmäßigkeiten verstanden, dass eine Gottesidee zu einer wie auch immer gearteten Erklärung nicht mehr vonnöten ist. Das Problem, das sich dabei stellt, liegt darin, dass die meisten schon im Vorfeld, fast axiomatisch festgelegt, ihre Vorentscheidung bereits getroffen haben. Entweder Glaube oder Denken. Tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Entweder Schöpfung oder Evolution und damit Produkt des Zufalls. Eine Brücke dazwischen scheint den meisten im Sinne eines, was nicht sein kann, was nicht sein darf, prinzipiell verbaut. Das macht die Sache so schwer. Ist es nicht eher umgekehrt, so muss man fragen, dass der Mikrokosmos und der Makrokosmos so funktionieren, wie sie funktionieren, vom Aufbau eines jeden einzelnen Atoms bis hin zu den Weiten des Universums, wirft diese Tatsache nicht vielmehr fast automatisch die Frage nach dem Konstrukteur des Ganzen auf? Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Naturgesetze de facto seit Urbeginn sich nicht im geringsten auch nur ein wenig verändert haben. Mithin im gewissen Sinne die Welt in ihren Grundstrukturen physikalisch gesehen absolut fertig war von Anfang an. Dass also seitdem das Verhältnis der großen Naturkonstanten, ich nenne sie mal von Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Planck'schem Wirkungsquantum und Gravitationskonstante absolut unveränderlich festlegt. Jede kleinste Veränderung dieser Relation, auch nur für ein Zehntausendstel Sekunde, würde die ganze Welt sofort zwangsnotwendig in einen Kollaps bringen. Dies insbesondere, wenn man beachtet, dass diese Relationen dazu noch zwischen erwähnten Naturkonstanten durchaus einem sogenannten anthropischen Prinzip gehorchen. Dass sie nämlich unbedingt bis zur zehnten Stelle hinter dem Komma genauso sein müssen, wie sie sind, damit Leben, insbesondere menschliches Leben, überhaupt nur denkbar seinsmöglich sein kann. Zu diesem Ergebnis sind übrigens auch die großen Naturwissenschaftler gekommen, die unserer heutigen Weltsicht zum entscheidenden Durchbruch verholfen haben. Ein Isaac Newton, der Ideengeber der sogenannten klassischen Physik, konstatierte für sich, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und Albert Einstein war überzeugt, je mehr Naturgesetze wir verstehen, desto größer wird Gott. An anderer Stelle sagt er, ich möchte Gottes Gedanken verstehen, alles andere sind nur Details. Und Werner Heisenberg, der Physiknobelpreisträger, der schon frühzeitig erkannte, dass die Naturgesetze eigentlich keine Vorschriften sind, wie sich die Natur zu verhalten hat, sondern vielmehr Nachschriften, warum die Gesetze sind, wie sie sind. Er kam im Blick auf die Gottesfrage zu der Erkenntnis, der erste Trank aus dem Becher der Naturwissenschaften, der scheint in den Atheismus zu führen. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Schließlich sagt da übrigens der fromme Max Planck, der Begründer der Quantentheorie, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Aber Vorsicht vor vorschnellen Alternativen. Denken wir ruhig diesbezüglich mal an die berühmt gewordene alte Anekdote, die Geschichte geschrieben hat. Stellte einst Albert Einstein dem Kardinal Faulhaber die Frage: Eminenz, was würden Sie tun, wenn Ihnen die Mathematik beweisen würde, dass Ihr Glaube falsch sei? Der Kardinal soll sehr gelassen geantwortet haben: Herr Professor, ich würde geduldig warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Wir müssen fragen, welchen Freiraum eine sich selbst bescheidene Wissenschaft den nun sicherlich gewiss notwendigen Dialog zwischen Naturwissenschaften und Glauben an einen Gott öffnet und welche Grenzen sie uns aus prinzipiellen Strukturmomenten heraussetzt. Dies ist nötig, um in offensiver und engagierter, aber eben vor der Vernunft und auch vor den theologischen Erkenntnissen begründeten Weise von Gott reden zu können. Liebe Gemeinde, da ich hier in diesem Gottesdienst die Predigt zu halten habe, das muss ich mir vergegenwärtigen, und dies auch bewusst tun möchte, kann ich jetzt nicht zu einem weiter umfassenden Vortrag ansetzen. Wenn Sie mich mal einladen, wenden Sie sich an Ihren Pastor, kann das in der Gemeinde gern in einem anderen Rahmen geschehen. Doch lassen Sie mich heute, gerade auch angesichts der Adventszeit und dem weihnachtlichen Geschehen, auf das wir zugehen, einen recht speziellen Aspekt der uns vorgegebenen Thematik ein wenig näher ins Auge fassen. Lassen Sie mich das nennen, das Staunen über Gottes Fußspuren im eigenen Leben. Ich beginne dabei bewusst sehr persönlich. Es mag gut 2 Jahrzehnte her sein, in Neumünster war es. Im Monat November hatte ich dort einen Abendgottesdienst übernommen und in meiner Predigt sprach ich über eine Begebenheit, die ich einmal gelesen hatte und die mich sehr beeindruckt hatte. Dr. Gerd Schimanski hatte sie erlebt und er schrieb: Während eines Russlandsfeldzugs befanden wir uns mit einer Kampfgruppe auf dem Rückzug. Dabei waren wir in ein Sumpfgelände geraten und auf eine Art Insel gelangt, von der aus wir überhaupt nicht mehr weiterkommen konnten. Dann hatte man uns noch entdeckt und Flieger bewarfen uns unaufhörlich mit Bomben. Die Lage war völlig aussichtslos. Nun befand sich bei uns einer mit dem Spitznamen der Fromme. Der Führer unserer Kampfgruppe sagte in spöttischem Ton zu ihm: Jetzt ist ja doch nichts mehr zu retten. Jetzt können Sie ruhig beten. Der Fromme ging tatsächlich einige Schritte abseits, kniete an einem Gebüsch nieder und begann intensiv zu beten. Da trat plötzlich ein Feldgrauer zu ihm, den er nicht kannte, und sagte: Ich werde euch herausführen. Ich kenne hier die Wege. Die anderen Soldaten waren inzwischen verstummt und alle folgten sie nun diesem Unbekannten. Er brachte uns auf sicheren Wegen bis dahin, wo wir wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Und dort angekommen war dann irgendwie spurlos verschwunden. Wie gesagt, ich hatte in meiner Predigt diese kleine Geschichte erzählt, als nach dem Gottesdienst, und das war für mich das Besondere, ein älterer Herr auf mich zukam und zu mir sagte, dass er dieses Ereignis bestätigen könne. Er selbst sei damals im Zweiten Weltkrieg in unmittelbarer Nähe dieses Geschehens dabei gewesen. Ein Wunder ist doch das, was mich zutiefst beeindruckt und was andere Zufall nennen. Dass aus meinem bisherigen Erfahrungsbereich ziemlich extrem herausfällt und dennoch geschieht. Es zu beweisen, etwa im Sinne einer Rechtfertigung und mit den Maßstäben, die uns in unserer Welt einleuchtend erscheinen, wäre ja viel zu kurz gegriffen. Das würde eine solche Begegnung oder Begebenheit auch einordnen wollen in die Kategorien und Schubfächer, die unsere Erfahrung dafür bereithält. Gott aber, der Gott, an den ich glaube und von dessen Wirklichkeit erlebe, der passt nicht hinein in die Fächer und Schubladen, die wir bereits für ihn geöffnet haben und die mir im Rahmen meines Geschöpfseins zur Verfügung stehen. Wobei dieser Gott im Normalfall selbstverständlich in und mit den Gesetzen dieser Welt handelt, die er als die richtigen, tragfähigen, sinnvollen und die beständigen konzipiert hat. Diese Gesetze entspringen dem innersten Wesen Gottes und drücken seine innere Beständigkeit und Zuverlässigkeit aus. Das ist ja gerade der Grund, weshalb wir unseren Kosmos Ordnung nennen, so heißt es ja wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, und nicht Chaos. Als Christen freuen wir uns über die Möglichkeiten der Naturwissenschaften. Sie sind spannend. Diesen Geheimnissen, die Gott ganz fest in seiner Schöpfung verankert hat, diesen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Wir leben jeden Tag davon, dass es Kontinuität gibt und Verlässlichkeit in dieser Welt, dass morgens um 8 die Sonne wieder aufgeht. Naturgesetze, die ihre feste Gültigkeit besitzen. Aber dies bedeutet ja nun keineswegs, dass nun Gott ein Gefangener seiner von ihm selbst geschaffenen Schöpfung und Gesetze ist. Gott kann mit höheren Gesetzen eingreifen, als wir sie uns vorstellen können. Wenn ein Flugzeug fliegt, hebt es ja damit nicht das Gesetz der Schwerkraft auf. Nein, es setzt ein höheres Gesetz an seine Stelle, nämlich das diesem Kosmos innewohnende Gesetz der Aerodynamik. Gott wirkt oft mit Hilfe von Gesetzen, die unser Vorstellungsvermögen und unseren bisherigen Erfahrungsschatz weit übersteigen. Von daher konnte ein Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder unseres früheren Bundespräsidenten, der bekannte Atomforscher, Physiker und Philosoph, sagen, die Theologen bewahren die einzige Wahrheit, die tiefer reicht als die Wahrheit der Wissenschaft, auf der das Atomzeitalter beruht. Sie bewahren ein Wissen vom Wesen des Menschen, das tiefer wurzelt als die Rationalität der Neuzeit. Und wer hat nicht schon einmal über das fantastische Programm gestaunt, wie aus der Verschmelzung von Eizelle und männlichem Samen aus einer einzigen Zelle ein Mensch mit allen dazugehörigen Details entsteht. Eine Filigranarbeit par excellence. Das Programm ist das eigentliche Wunder. Können wir noch staunen? Unsere Lebenswelt ist voller Wunder, die wir allerdings gewöhnlich nicht sehen oder vielleicht sogar nicht sehen wollen, weil wir verlernt haben, unsere Wahrnehmung systematisch, weil wir gelernt haben, muss ich sagen, unsere Wahrnehmung systematisch gegenüber die Wirklichkeit der Wunder abzuschließen oder sie als völlig natürlich einzustufen. Aber wir wollen heute nicht in einer Art geistigen Wortgefecht die Denkmöglichkeiten eines wie auch immer gearteten Gottes aufrechterhalten. Das wäre mit Sicherheit zu wenig und würde meinem Gottesbild nicht im Ansatz gerecht. Deshalb lassen wir uns gerne und ohne irgendwelche Skrupel auch die Frage zulassen, ob nicht tatsächlich der Raum für Wunder, für die Realität Gottes erheblich enger geworden ist und unsere Situation zu Beginn eines dritten Jahrtausends eine völlig andere, wie zum Beispiel zur Zeit Martin Luthers, als der Mensch meinte, eine unbestrittene Mittelpunktstellung im gesamten Kosmos inne zu haben. Ist der Mensch angesichts der heute bekannten gigantischen Ausmaße des Alls, dessen äußerste Entfernung mit etwa 16 Milliarden Lichtjahren angegeben werden, nicht in der Tat nicht mehr als ein verschwindendes, winziges Staubkorn inmitten einer unüberblickbaren Sandwüste. Nichts anderes als ein biochemischer Unglücksfall, ein Zigeuner am Rande des Universums, der sich keinerlei Sinn anmaßen kann, wie es der französische Nobelpreisträger Jacques Monod einmal formuliert. Im 8. Psalm, so modern sind wir ja nun auch wieder nicht, liebe Gemeinde, da wird bereits die Frage aufgeworfen, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was heißt in diesem Zusammenhang noch Wunder? Nur ein Ding, eine Sache, die mich in Staunen versetzt? Andererseits ist es auch, ohne auch nur ansatzweise solche Fragen verdrängen zu wollen, in einer Kirche, einem Gotteshaus, so meine ich, durchaus legitim, sich noch einmal zu veranschaulichen, wie großartig jeder Mensch ist. Gestatten Sie ein ganz kleines Detail einmal ein klein wenig näher zu betrachten. Sehen wir uns das menschliche Ohr an. Es ist ein einzigartiges Relief aus Erhebungen und Vertiefungen, Rinnen, Wülsten, Vorsprungen und Einbuchtungen, die dennoch bei jedem Menschen etwas anders ausfallen. Jedes kleinste Detail spielt beim Hören eine herausgehobene Rolle. So wird der Schall von der Ohrmuschel auf zwei verschiedenen langen Wegen zum Gehörgang geleitet. Auf diese Weise trifft der Schall über den längeren Weg eine 5000stel Sekunde später ein als über den kürzeren Weg. Dies dient einer verfeinerten akustischen Analyse. Wir verfügen somit über eine dreidimensionale Schallanalyse, die uns erlaubt, Richtung, Ursprungsort und Bewegung von Schallquellen in allen Raumebenen zu erkennen. Mit den zwei Schallwegen auf jeder Seite verfügen wir faktisch über vier Ohren. Das Geniale dabei ist, dass wir subjektiv weder die Schallverdoppelung noch eine Vervierfachung wahrnehmen. Durch das raffinierte Vier-Ohren-System ergeben sich aufgrund von Querverbindungen für die Auswertung im Gehirn sechs Ohren sozusagen, sechs Vergleichswerte. Dies alles wird im Gehirn blitzschnell zu einem räumlich gegliederten Schallbild der Umgebung verrechnet, sodass eine äußerst verfeinerte Analyse des Gehörten ermöglicht wird. Und dieser Konstruktion ist es außerdem zu verdanken, die erstaunliche Fähigkeit, dass wir das können, einige Geräusche in den Hintergrund verdrängen, was man nicht hören will, das hört man ja sowieso nicht, und andere besonders herauszuheben. Und so könnten wir beliebig fortführen, das menschliche Auge, der Blutkreislauf, das Herz, die Niere, das Gehirn. Ohne Frage funktioniert alles genial, uneingeschränkt zum Staunen. Und doch bleibt der eine beim Staunen stehen und der andere stellt fest, nichts anderes als ein Produkt von Jahrmillionen dauernder Evolution. Der eine denkt über den Schöpfer des Weltganzen nach, der andere sortiert es ein in die Schublade, geworden in einem ungeheuer langen Prozess. Und es ist die Freiheit des Menschen, darüber zu entscheiden, wie er sein Denken konzentrieren will, sich in seinem Denken auf die eine oder auf die andere Seite zu schlagen. Jedoch kein Weg in das unmittelbar Einsichtbare führt zu Gott. Er bleibt der, der nur in freier Entscheidung, das ist die Noblesse Gottes, gefunden werden will. Und es ist völlig klar, wenn es Gott gibt, dann ist er von sich aus nicht mit allein menschlichen Maßstäben und Verstandeskategorien zu erfassen, sondern er überschreitet alles menschlich Erfassbare und auch alle naturwissenschaftlichen Methoden, und zwar grundsätzlich. Und das muss ja auch so sein, weil wir immer nur ein Teil der Schöpfung sind. Geschöpf, Gott aber Schöpfer. So ist das beispielsweise auch mit Weihnachten und Ostern. Alle innerweltlichen Kategorien, die dies zu erklären versuchen, gründen sich doch stets allein an den Maßstäben dieser Welt. Wir bleiben immer in unseren vier Dimensionen festhängen. Stehen deshalb alle unter der Voraussetzung von Raum und Zeit, von Entwicklung und Vergänglichkeit. Anderes können wir in unserer Welt ja gar nicht messen, wiegen, ordnen, ja überhaupt nur ansatzweise denken. Aber die Weihnachts- wie auch die Osterbotschaft schlagen gerade diese Voraussetzung des ganzen Systems in Trümmern. Weihnachten heißt, Gott kommt aus der Ewigkeit in die Zeit, aus der Unendlichkeit, dem räumlich nicht Fassbaren, in die Begrenztheit eines Stalles von Bethlehem. Und Auferstehung heißt doch, dass Tod und Endlichkeit, sprich Zeitbegriffe, relativ geworden sind, durchbrochen sind. Dass alle so schön etikierten Schubladen unseres bisherigen Denkens einen Riss bekommen haben. Dass die Begriffe der alten Welt hier gar nicht mehr greifen können. In der Bibel heißt es, alles Sichtbare ist zeitlich. Alles Unsichtbare ist aber ewig. Hier greift Gott selbst ein. Und für diese Neuigkeit kann die alte Welt aus grundsätzlichen Erwägungen heraus keine Messinstrumente haben. Nicht einmal die richtigen Worte. Wenn Beweisen bedeuten würde, Weihnachten oder Ostern nach den alten Maßstäben zu vermessen, dann hätte man mit diesem Beweis Weihnachten und Ostern erledigt, beerdigt. Ohne zu erkennen, dass man Gott dabei nur in die Schublade seines eigenen Denkens gesteckt hat, ihm aber nicht ansatzweise gerecht würde. In die gehört er prinzipiell nicht hinein. Gott ist grundsätzlich anders. Das hat schon, obwohl er auch noch in seiner Weltsicht behaftet war, natürlich Martin Luther erkannt, wenn er sagte, nichts ist so groß, Gott ist größer. Nichts ist so klein, Gott ist kleiner. Nichts ist so weit, Gott ist weiter und nichts ist so eng, Gott ist enger. Gott ist immer der ganz andere, der völlig andere, der allem menschlichen Denken weit überlegene. Und dies hat die Bibel längst erkannt. So weiß zum Beispiel Salomo bei der Einweihung des Tempels in seinem Einweihungsgebet in Jerusalem darauf hin, wenn er sagt, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich hier gebaut habe? Oder im 139. Psalm begegnet uns der Gedanke der unentrinnbaren Gegenwart Gottes, wo es wörtlich übersetzt heißt, von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, hier ist übrigens schon im Jahre 1000 vor Christus von der Lichtgeschwindigkeit als höchster Geschwindigkeit die Rede, nehme ich Flügel der Morgenröte, siehe, so bist du auch da. Der Raum Gottes, das hat bereits Kant gewusst, wie der Raum der Nichtexistenz Gottes, kann weder durch einen kausalen Rückschluss noch durch einen wie auch immer gearteten Experimentalbeweis erschlossen werden. Wenn ich als jemand, der in unserer Welt lebt und von daher die Grenzen meiner Wirklichkeit nicht überschreiten kann, dennoch über Gott oder über die Nicht- oder aber die Nichtexistenz Gottes Aussagen treffen will, dann muss ich Gott in meine Wirklichkeit hinein offenbaren. Und genau diesen Weg beschreitet interessanterweise die Bibel, wenn sie in dem allerersten Satz sagt, und Gott sprach. Beziehungsweise wenn neutestamentlich der Evangelist Johannes in der Rückschau bekennt, das Wort ward Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit. Er kommt aus seiner Ewigkeit in die Zeit. Dieses Wissen nennt die Bibel Glaube. Der Hebräerbrief definiert ihn, Zitat, als ein Überführtwerden von Tatbeständen, die nicht gesehen werden. Das heißt, die nicht allein mit Raum-Zeit-Kategorien messbar sind und erfassbar, sich aber doch in diesen ereignen. Es war eine ganz normale Nacht, so sagt Max Lucado einmal, mit ganz normalen Schafen und ganz normalen Hirten, in der Gott Mensch wurde. Wäre Gott da nicht gewesen, der es liebt, mit seiner Gegenwart das Normale zu etwas Besonderem werden zu lassen, dann wäre diese Nacht wohl unbemerkt verstrichen. Keiner hätte sich irgendwie Gedanken über die Schafe gemacht. Und die Hirten hätten die Nacht wohl verschlafen und nie wieder wäre von ihnen die Rede gewesen. Aber plötzlich wicht die pechschwarze Nacht dem hellen, gleißenden Licht der himmlischen Heerscharen. Ein Hirte, eben noch im Tiefschlaf, rieb sich fassungslos die Augen und starrte den himmlischen Boten an. Und nichts war mehr normal. Ein Wunder war geschehen. Hätten sie getan, Hand aufs Herz, was Jesus tat, die Herrlichkeit Gottes, die unbegrenzte Unbegrenztheit Gottes des Himmels gegen einen Stall eingetauscht, die Anbetung der Engel ohne Unterlass verlassen und sich mit Mördern abgegeben. Das Weltall war in seiner Hand und jetzt, wenn sie Gott wären, würden sie dann im Stroh schlafen, wo stinkt, sich in Windeln wickeln lassen. Jesus hat das getan. Einst gehorchten ihm die Engel und jetzt schlief er in einem Futtertrog. Vor kurzem hatte er noch die Sterne in den Händen gehalten und jetzt umklammerte er Marias Finger. Später schlugen Soldaten Nägel in seine Handflächen, in denen die ganze Welt gelegen hatte. Warum? Weil Liebe sich so verhält. Wer liebt, achtet den anderen höher als sich selbst und fragt, was würde ihm gut tun. Liebe geht oft Umwege. So geht Jesus den Weg aus der Ewigkeit in die Zeit, um eins mit uns zu werden, um uns aus der Gottesferne und Sinnleere zu befreien. Er hätte jederzeit sagen können, es reicht, was zu viel ist, ist zu viel. Das lasse ich mir nicht bieten. Hier gehöre ich nicht hin. Ich gehe heim. Jesus tat das nicht, aus Liebe. Wo Menschen, wie der anfängliche Soldat, von dem ich erzählte, aus tiefstem Herzen bitten, da können Wunder geschehen. Wunder der Liebe Gottes. Staunen ist in Adventszeit angesagt. Staunen über die im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbare Liebe Gottes. Ist die nicht das Wunder schlechthin? Erst dort, wo Gottes Wirklichkeit in unserer Welt offenbar wird und auch erkannt wird, sind Wunder mehr als außerordentliche und überwältigende Geschichten und Eindrücke und Ereignisse. Ich möchte schließen mit einem Vers aus einem Weihnachtslied aus dem 17. Jahrhundert. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Und dieses Welt- und Sonnen- und Himmelslicht weicht 100.000 Sonnen nicht. In diesem Sinne ein erfülltes Weihnachtsfest. Ich kann noch staunen, wenn ich mich auf Weihnachten einstimme, jetzt im Advent. Sie auch? Amen.